Liebe Zuschauer, liebe Zuseher, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Gespräch über das Johannesevangelium. Wir haben heute das Thema Vater, Sohn und Heiliger Geist im Johannesevangelium. Und wir, die wir hier sitzen, das sind heute Yvonne und Adrian und Bojan. Wir sind der Überzeugung, dass die Dreieinigkeit in der Bibel festgelegt ist und vertreten diese Auffassung. Aber ich möchte trotzdem alle ermutigen, die hier eine andere Haltung haben, doch dabei zu bleiben und sich unser Gespräch anzuhören. Wir werden viel über die Beziehung innerhalb der Gottheit reden und wollen das eben zum Schwerpunkt des Gesprächs machen. Aber bevor wir richtig einsteigen, wollen wir mit einem Gebet beginnen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, was wir auch heute wieder studieren wollen. Lass uns dich und die Gottheit gut verstehen, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Und leite uns jetzt in dem Gespräch, dass wir selbst und unsere Zuhörer davon auch für sich Gewinn mitnehmen können. Wir danken dir, dass wir deiner Gegenwart und deiner Leitung vertrauen dürfen. Amen.
Amen.
Ja, ich wollte zum Anfang fragen, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass jemand sagt, die Christen haben drei Götter. Den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Und damit sind die Christen nicht besser als das Heidentum. Was würdet ihr darauf antworten?
Wir sind ja im Johannesevangelium. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Lektion diese Woche sehr viel das Kapitel 17 studiert, also das Gebet Jesu zum Vater. Und dort sagt er immer wieder, ich und der Vater sind eins. Ja, also es geht ich sehe zum einen diese Einigkeit bei Jesus, wenn er zum Vater betet, wenn er mit dem Vater spricht, dass er immer wieder sagt, dass sie eins sind. Wenn ich mir eben hier das Johannesevangelium anschaue.
Und mir ist spontan das Schma Israel eingefallen bei dieser Frage, wo es heißt, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und wir haben ja auch gerade im Studium des Johannesevangeliums festgestellt, dass es sehr viele Parallelen gibt zum Pentateuch, zu den fünf Büchern von Mose. Das war der Gott, den auch das Volk Israel zur Zeit Jesu angebetet hat. Es war dieser einige Gott.
Und mit der Verbindung auch jetzt zum Alten Testament, Gott hat ja mehrere Namen im Alten Testament. Da ist zum Beispiel JHWH, aber auch Adonai oder Elohim. Und Elohim ist ja eine Pluralform des Wortes Eloha. Und das ist aber, also Gott wird eigentlich nie Eloha genannt, sondern immer nur Elohim. Und so finden wir eigentlich schon eine Pluralform für Gott, für den einzigen Gott, der Juden und dann auch später der Christen im Alten Testament.
Mhm. Ja, das ist interessant.
In dem Sinne ist interessant, ein Text, den du erwähnst, Simon, Shema Israel, höre Israel, unser Gott ist eins, ne? Unsere Gottheit, Eloheinu, Echad. Ja, und da wird im Hebräischen das Wort genommen, was bei Adam und Eva genommen wird, als sie eins werden, ist eins. Das ist auch interessant. Es gibt das Wort Yachid auch, was nur einzig bedeuten würde. Nein, das Wort Einheit in Liebe. Ja? Wie das genau ist, ja, ich verstehe nicht mal die Quantenphysik. Wie soll ich das verstehen? Ich verstehe nicht mal solche Sachen, die Gott geschaffen hat. Wie kann Licht gleichzeitig Welle unter Umständen sein? Da muss ich passen. Also wie die Bibel, wie Gott sagt in 5. Mose 28, 29, das, was offenbart ist, ist unseres, was verborgen ist, ist Gottes. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Aber die Funktion oder die Beziehung, was wir heute, ich glaube, da können wir einiges drüber sagen. Da offenbart uns die Bibel. Ne? Aber sonst, dass ich das im Detail verstehen soll, ich verstehe nicht mal mich, wie ich geschaffen bin. Je tiefer ich in die Hirnforschung gehe, desto mehr komme ich an Grenzen des Verständnisses. Ja? Wie soll ich Gott verstehen? Mehr als was er offenbart.
Aber vielleicht ist das gerade auch der Unterschied, das, was wir jetzt zusammengetragen haben zu den heidnischen Religionen. Also wenn ich mir da anschaue, dieser Vielgötterglaube bei den Griechen, bei den Römern, da sind nicht zwei einer Meinung, ja, geschweige denn drei. Und diese Einheit, diese Beziehung zwischen den Personen der Gottheit, die uns genannt werden, zwischen dieser Pluralform, das ist das Einzigartige im Christentum.
Ja, Paulus schreibt ja auch über die Einheit dann im Epheserbrief, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Also es geht schon klar daraus hervor, dass wir nur einen Gott haben. Aber sicherlich stößen wir auch dann an die Grenzen unseres Verständnisses, wenn wir doch diesen einen Gott in drei Gestalten oder in drei Daseinsformen oder wie immer man das nennen will, erleben. Und ja, die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Wie erlebt ihr auch vielleicht, dass Menschen mit dieser Spannung umgehen, die wir haben, wenn es um Gott geht, um den einen Gott und doch um die drei Erscheinungsformen?
Also ich möchte es mal mathematisch versuchen zu lösen. Da hätten wir die Gleichung 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Ja? Mhm. Und ich glaube, wir gehen an die Dinge viel zu griechisch heran, viel zu... Für uns können nicht zwei verschiedene Dinge ein und dasselbe sein. Aber also gerade zu Beginn des Johannesevangeliums haben wir das ja schon mal. Und offensichtlich war das für Johannes kein Problem, dass das Wort bei Gott war und Gott war. Also sowohl bei Gott als auch dasselbe wie Gott. Und ja, ich glaube, wenn man das versucht zu erahnen, dann ist es auch kein Problem, dass Gott sich in mehreren Gestalten, Personen uns offenbart.
Ja, ich denke, wir müssen einfach das Wort auch sprechen lassen. Wir haben eine gewisse Spannung im Wort und wir können dadurch auch, so würde ich sagen, in Demut erkennen, dass eben Gott größer ist als wir selbst und dass wir viele Fragen haben, die wir vielleicht erst in der Ewigkeit dann verstehen werden. Aber mit unserer menschlichen Begrenztheit hier stoßen wir an Grenzen. Aber wir dürfen im Vertrauen auf Gottes Wort diese Spannung dann auch stehen lassen.
Und von der Quelle des Wortes Gottes. Gott hat ja nichts dagegen, dass wir untersuchen, noch weitere Aspekte finden. Ja? Genau. Das sollen wir. Das, was offenbart ist, ist euer, 5. Mose 28. Aber lass uns auch das, was nicht offenbart ist, akzeptieren und dann eine gewisse Demut behalten und sagen, ich weiß nichts mehr. Ja? Was geschrieben steht, da bin ich sehr offen, wenn du mir was Neues zeigst. Aber wenn wir sonst uns irgendwas, und das ist ja passiert dann im 2., 3., 4. Jahrhundert, da haben sich Sachen ausgedacht in den Konzilien, Begriffe reingebracht, die in der Bibel überhaupt nicht existieren. Ist es diese Substanz, ist es das? Und auf einmal kommen fremde Begriffe und dann beginnt Philosophie, ja. Und dann hat man gekämpft, ja, weil die einen sagen, das steht aber nicht so und dann kämpft man. Aber deswegen sagt Paulus, lernt an uns nicht über das hinauszugehen, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht. Und da steht viel geschrieben, was wir lernen können. Wir brauchen nicht irgendwas spekulieren. Ne? Das ist verboten, strengstens verboten. Und dann noch über Gott. Es geht gar nicht.
Ja, gut, lass uns mal mit der Person des Vaters beginnen und drei Texte lesen über so, was seine Rollen sind oder was über ihn gesagt wird. Wenn vielleicht Adrian, du mal Johannes 5, Vers 22 aufschlägst, Yvonne Kapitel 6, Vers 57 und Bojan Johannes 16, Vers 23. Erstmal 5, Vers 22.
Johannes 5, Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben.
Danke. Dann 6, Vers 57.
Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen oder durch den Vater, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen.
Danke. Und noch den dritten Text.
16,23, ne, hast du gesagt. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben.
Genau, danke. Also, was sind hier sozusagen die Verben, die den Vater beschreiben? Was ist das, was er tut? Was ist seine Rolle? Fangt mal einfach bei einem der Texte an.
Also, ich finde, das Geben ist sehr, sehr präsent. Ich habe mir das mal angeschaut, vor allem also hier im Johannesevangelium, besonders auch Kapitel 17, da kommt allein 17 Mal das Verb Didomi, geben, vor. Also der Vater ist jemand, der gibt, der Jesus Sachen gibt, aber der auch den Menschen Dinge geben möchte.
Ja, also bei dem Text in Kapitel 6, Vers 57, da kommt, du hast ja gefragt um die Verben, ja?
Ja.
Da kommt raus, er hat Jesus gesandt. Und so sagt Jesus dann, ich sende euch auch, so wie ich lebe durch den Vater, so werdet ihr auch leben durch mich.
Mhm.
Ja. Er spendet Leben, er gibt eine Sendung. Ja.
Ja. Ja, was bedeutet das für die Verkündigung Jesu, diese Rollen des Vaters, das, was über den Vater ausgesagt ist? Jesus ist ja im Gespräch mit den Jüngern, auch gerade diese Kapitel, zwischen Kapitel 4 und bis Kapitel 10, 11 dann. Was drückt Jesus dadurch auch von seiner Botschaft her aus?
Also er versucht schon immer zu zeigen, dass alles vom Vater kommt, dass er nichts ohne den Vater zu tun kann, weil das sein starker Angriff war. Da waren der Juden ja damals ganz, ganz darauf erpicht zu sehen, ob er sich als Gott darstellt oder sowas. Und Jesus geht immer elegant und sagt, hier bin ich als Mensch und ich bekomme alles vom Vater, ich kann nichts. Also der Anfang ist der Vater, ja. Auch wenn es dann Texte gibt, die versuchen, uns seine Göttlichkeit zu zeigen im Anfang und so, ja. Aber hier interessant, alles auf den Vater, ja. Der Sohn kann nichts ohne den Vater tun. Ja? Es ist interessant, wie er sich demütigt, ja. In eine andere Balance, als nachher die Konzilien das gemacht haben, ja. Er ist wirklich in einer erniedrigten Form ganz vom Vater abhängig.
Ja.
In dieser Dynamik. Die Konzilien haben das alles nachher statisch gemacht und dann kamen die Kämpfe, ja.
Ja. Gut, also Jesus spricht über seine Herkunft und seine Herkunft ist eben vom Vater.
Mhm.
Und gut, man könnte vielleicht auch sagen, auch ein Prophet könnte vom Vater kommen, aber nicht in der Form, wie Jesus es dann noch im Detail weiter beschreibt, sondern es wird ganz klar, dass er diesen göttlichen Anspruch hat.
Mhm.
Und das ist ja eben gerade auch dann das, warum ihn die Juden ablehnen oder warum es dann zur Auseinandersetzung kommt und viele ihm nicht mal folgen können und folgen wollen.
Nur interessant ist es ja, dass er vieles zurückhält. Er hängt es nicht raus, interessanterweise. Er versucht hier wirklich als Mensch, in Johannes 13 lesen wir dann im Bewusstsein, woher er kam und wer er war, ja, bevor er sich erniedrigt hat. Im Bewusstsein, der hatte das Bewusstsein, aber er hat es zurückgehalten. Er wusste schon, wer er ist und wer er war und woher er kommt und warum er hier ist. Aber auch diese göttliche, er als Gott, das wusste er. Aber interessant, im Bewusstsein. Und dann geht er in diesen großen Bewusstsein und wäscht die Füße. Ja, also es ist unglaublich, wie demütig er sich hier gezeigt hat und damit auch den Vater, den Charakter des Vaters gezeigt hat, als Mensch.
Ja, danke.
Ja, also das, was wir in Philipper 2 lesen, dass er Knechtsgestalt annahm, obwohl er in göttlicher Gestalt war und das nicht für einen Raub hielt. Und ich finde, das wird einfach hier im Johannesevangelium so deutlich durch das Verhalten Jesu, durch das Verhalten gegenüber seinen Jüngern, durch das, was er tut, wie er den Menschen begegnet. Aber ich finde auch, dass er an einigen Stellen schon seine Göttlichkeit ein Stück weit durchscheinen lässt, wenn er in Johannes 8 sagt, schon bevor Abraham war, ich bin, ja, das ist quasi der stärkste Anspruch, den man stellen kann. Und die Pharisäer reagieren dann ja auch dementsprechend, wollen ihn umbringen. Oder auch Thomas in Johannes 20, der vor ihm niederfällt, der sagt, mein Herr und mein Gott, da sagt Jesus auch nicht, hey, warte mal, es gibt nur einen Gott, den Vater im Himmel, sondern er lässt das zu. Also, ja, auf der einen Seite sehen wir ganz stark, dass Jesus sich hier in menschlicher Form völlig den Menschen hingibt, aber auch an einigen Stellen lässt er so seine Göttlichkeit auch durchscheinen.
Ja, ja, wir können das vielleicht nochmal mit drei weiteren Texten vertiefen, diese Beziehung zwischen Jesus und dem Vater. Ich habe hier nochmal drei Stellen rausgesucht. Adrian, Kapitel 7, Vers 16. Yvonne, vielleicht 14, Vers 10 und Bojan, Kapitel 15, Vers 9 und 10. Erstmal der erste Text.
7, Vers 16, ja. Mhm. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat.
Mhm. Ja. Hm. Danke.
14, Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke.
Mhm. Ja, danke. Und Vers 5, Kapitel 15 noch. Hm?
Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr in meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.
Mhm. Danke. Das sind so Begriffe, die uns im Christentum vertraut sind. Dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass Vater und Sohn dass einer im anderen wohnt oder so. Für jemand, der mit dem Christentum nicht so vertraut ist, mag das vielleicht komisch klingen. Wie würdet ihr das noch versuchen zu erklären oder zu sagen, was das für ein Verhältnis ist, für eine Beziehung ist?
Es muss auf jeden Fall so eine innige Einheit sein, dass selbst die Gedanken gleich sind oder ähnlich sind, so dass das, was an Worten rauskommt, sich auf jeden Fall nicht widerspricht, ja? Mhm. Wenn er sagt, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Aber natürlich hat Jesus sie ausgesprochen. Aber der Vater und er, die waren so in engem Kontakt, in engem Austausch, dass das, was Jesus gesagt hat, auch die Meinung des Vaters war.
Ja.
Okay. Also ich kann mir das nur so vorstellen, du hast gefragt, wie kann man das erklären? Wenn man, also manchmal sieht man das, dass ein Ehepaar, ein sehr altes Ehepaar, ja, die schon 60, 65 Jahre verheiratet sind, wenn die über Dinge erzählen, die sie früher erlebt haben, dann kannst du es von dem einen hören und von dem anderen und es hört sich fast wortwörtlich gleich an, weil sie das ja immer wieder gemeinsam auch erzählt haben, ja? Das gleicht sich an. Mhm. Und die beiden, die vom Ursprung her gleich sind, sie waren am Anfang oder im Anfang beisammen, sie waren sogar der gleiche, also da kommt nichts anderes raus.
Das ist vielleicht ein gutes Beispiel auch mit dem Ehepaar, die schon sehr lange verheiratet sind. Das drückt eben diese gewisse Vertrautheit auch aus. Also man weiß dann schon auch, wie der andere blickt oder wie der andere einen anguckt vielleicht, was er will oder was er denkt oder was er jetzt gerade empfindet oder so, einfach aufgrund dieser innigen Beziehung und des langen Kennens. Und so ist es bei Jesus und bei Gott auch.
Meiner Frau und mir passiert es manchmal, dass wir dann das Gleiche sagen.
Ja.
Ach, müssen wir lachen. Sind wir schon so verbunden, ja, dass wir das Gleiche, exakt die gleichen Worte gleichzeitig wollen sie sagen. Ja, also, ja, das ist ja, die Bibel sagt ja, Gott ist Liebe. Ne? Und die Liebe, von ihm kommt die Liebe. Er ist Liebe. Ja. Und die Liebe vereinigt uns und macht eins in der Liebe. Das erleben wir ja ein bisschen. Schon hier, wir als Menschen, aber natürlich nicht in der vollkommenen Art wie Gott. Aber davon können wir ausgehen, das ist bei ihm die vollkommene Liebe. Ja.
Liebe und auch also Selbstlosigkeit, den Text, den ich gelesen habe. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Der aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Also Jesus auf der Erde hat nicht nach Ehre gesucht oder nach Anerkennung, sondern er hat sich völlig dem Vater untergeordnet, hat völlig seinen Blick auf den Auftrag gehabt, Menschen zu retten. Johannes 3, Vers 16. Und ja, diese Selbstlosigkeit, die diese Beziehung der Gottheit auch glaube ich, ausmacht, was auch Gott eigentlich für uns vorgesehen hatte bei der Schöpfung als Bild Gottes, das hat Jesus hier in die Realität umgesetzt, den Menschen wieder nahegebracht, um ein Stück weit auch das, was kaputt gegangen ist, ja, mit dem Sündenfall, wieder herstellen zu können. Dass das, was in uns Menschen kaputt gegangen ist, vielleicht auch wie wir Gott sehen, wie wir über ihn denken, wie er ist, ob er wirklich Liebe ist oder ob er doch nicht vielleicht es ihm nur darum geht, Anbetung zu bekommen, das fegt Jesus hier komplett zu Boden. Ja, also Gott ist selbstlos, Gott ist die Liebe.
Ja, da bringst du schon einen Punkt rein, dass ja so wie das Verhältnis von Vater und Sohn innig ist, so soll auch unser Verhältnis zu Jesus innig sein. Das kommt ja auch an vielen Stellen, gerade auch im Johannesevangelium durch. Johannes selbst hat ja diese innige Beziehung zu Jesus gehabt. Wie können wir mit Jesus im Alltag leben und wie können wir diese innige Beziehung zu ihm auch in unserem Leben verwirklichen?
Mir ist da gerade vorhin eben noch ein Vergleich eingefallen. Denn das eine ist das alte Ehepaar, die einfach gleich denken, gleich reden. Das andere ist, wenn Kinder sprechen lernen, dann hört man ganz oft genau den gleichen Tonfall und Dialekt der Eltern durch, meistens der Mutter. Ja? Selbst also wenn das zum Beispiel nicht ganz muttersprachlich Deutsch ist oder von irgendeiner anderen Region aus Deutschland oder Österreich kommt, du hörst im Kind genau die gleiche Sprache wieder. Und eigentlich ist das ein gutes Bild für uns. Ja? Je mehr wir von Jesus lernen, je mehr wir in seiner Gegenwart sind, das Kind lernt es einfach von der Mutter. Und genauso sollten wir, jetzt können wir auch das Bild wieder von der Maria nehmen, ja, zu seinen Füßen sitzen. Und die Einheit kommt dann, wenn wir im Dialekt Jesu reden, vielleicht kann ich so sagen. Ja. Mit seinem Tonfall, mit seinem Blick die Dinge sehen. Aber dazu gehört ganz viel Zeit miteinander verbringen dazu.
Ja, Jesus hat ja auch an verschiedenen Stellen gesagt, dass er den Willen des Vaters tut. Und ich denke, das ist auch immer wieder eine herausfordernde Frage in unserem Leben, dass wir nach dem Willen Gottes fragen. Dann könnte man ein eigenes Gespräch darüber führen, wie man das erkennen kann und wie man das umsetzt. Aber grundsätzlich so als Idee, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir immer wieder nach dem Willen Gottes fragen, um einfach eben auch diese innige Beziehung zu ihm dann zu haben.
Ja, und vielleicht ein Stück weit, je besser wir Gott kennenlernen, umso eher können, also wird ja sein Wille auch unserer, ja? Wir werden ja nicht etwas wollen, was ihm total widerstrebt, wenn wir eng mit ihm zusammen sind. Ich glaube, es wird immer einfacher, Gottes Willen zu erkennen, je näher wir ihm kommen.
Okay, gut. Nehmen wir nochmal den Heiligen Geist mit hinzu. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber der gehört auch mit rein. Da gibt es zwei ganz bekannte Texte ja im Johannesevangelium, die wir uns auch ruhig nochmal anschauen wollen. Das wäre einmal vielleicht Adrian Johannes 3, Vers 5 bis 8 und Bojan Johannes 16, Vers 7 bis 11.
Johannes 3, 5 bis 8.
Ja.
Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.
Danke.
Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn aber ich hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glaubten, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe. Und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Mhm, danke. Ja, was sagt Jesus hier über das Wirken des Heiligen Geistes aus?
Also ich denke, was ganz deutlich wird, auch wenn ich jetzt an Johannes 1 denke, Verse 10 bis 13, was für eine wichtige Rolle der Heilige Geist eigentlich spielt in der Umkehr eines Menschen. Also wenn der Heilige Geist nicht den Menschen bewegt, in den Menschen wirkt, wenn er nicht da ist, dann gibt es auch keine Umkehr. Also der Heilige Geist ist in dieser Entscheidung oder in diesem Prozess zum Glauben überhaupt zu finden, sich dafür zu entscheiden, hey, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte auf das hören, was der Vater gesagt hat, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das fällt vielleicht manchmal sogar bei uns unter den Tisch und manchmal denken wir vielleicht, hey, was kann ich alles machen, um Menschen Jesus oder den Vater näher zu bringen? Und wir probieren es mit allen möglichen Mitteln. Aber manchmal fehlt uns vielleicht das Wichtigste, das Gebet, dass wir auch darum beten, dass der Heilige Geist die Menschen, mit denen wir arbeiten, bewegt, dass er aktiv wird, dass er etwas macht. Weil im Endeffekt können wir die Menschen nicht zur Umkehr bringen, das kann nur der Heilige Geist.
Und das ist interessant, wir sehen hier einen existenziellen Zugang, wo es darum geht, was er tut für uns. Ja, das griechische Denken ist anders. Ja, Aristoteles und die Wissenschaft versucht jetzt ein Objekt, ein Tier zu nehmen, es alles durchzuanalysieren, was können wir sagen. Und so hat man versucht, mit Gott umzugehen. So macht es Gott aber nicht in der Bibel. Er bringt uns nur das von sich, was er tut. Was tut der Heilige Geist, um uns zu retten? Was tut Jesus Christus? Was hat der Vater gesandt? Ja, und das ist nicht, um hier eine so ein Präparat zu machen, wo wir so umgehen mit Gott, ja, wie im Museum. Das ist Gott. So hat man versucht, auch Thomas von Aquin und verschiedene andere. Ja. Nein, hier geht es wirklich um total wichtige Sachen. Ja. So wie einer, der am Ertrinken ist und der eine wirft in einem Rettungsring. Um das geht's. Der Heilige Geist wird uns überführen von Sünde, ja, sonst gibt es keine Rettung. Ja. Mhm. Jesus bezahlt für die Sünde, der Heilige Geist überführt. Ja, er wird vom Gericht und so weiter, ja. Jeder hat seine Funktion, das ist, was die Bibel uns sagt, damit wir gerettet werden. Das ist nicht eine Sache zum Philosophieren, das ist eine Sache zum Annehmen, zum Verstehen und zu sagen, hier bin ich, lehre mich, überführe mich, ja, rette mich, vergib mir. Ja, um das geht es. Und deswegen, das ist nicht nur ein Sport, ein Denksport, sondern es geht wirklich um unsere Rettung.
Mhm. Ja, danke. Ja, Adrian, du hattest schon gesagt, dass die Rolle des Heiligen Geistes extrem wichtig ist, dass man die gar nicht klein genug machen kann oder gar nicht groß genug machen kann. Man macht sie oft zu klein vielleicht. Und doch haben wir auch immer eine gewisse Angst, wenn wir an Christen denken, die sehr viel vom Heiligen Geist reden. Mhm. Und die auch manchmal so aus unserer Sicht vielleicht schwärmerisch sind oder so. Es gibt ja den Begriff der Spiritualität. Da steckt ja der Begriff Spirit, also Spirit, Geist vom Englischen her drin. Was bedeutet für euch im positiven Sinne christliche Spiritualität, also ein Leben mit dem Heiligen Geist? Oder im Heiligen Geist, wenn
ja,
man es immer formulieren will.
Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Genau. Also, was auf jeden Fall hier rauskommt, gerade in dem Johannes 16 Text wieder, ist, es ist ja wieder zum Vater hingerichtet. Ja? Mhm. Zum Beispiel im Vers 10 von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht und so weiter. Ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist oder Spiritualität ist auf jeden Fall nicht im Gegensatz zu Gott, weder zu Gott Vater, noch zu Gott Sohn, noch zum offenbarten Wort, zum lebendigen Wort, ja. Mhm. Es ist ein, wir könnten es fast gleichsetzen mit dem, wo Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Das ist für mich erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, denn durch den Heiligen Geist ist er bei uns alle Tage bis an der Weltende.
Er ist der Stellvertreter, der Tröster. Und, ja, genau.
Es gibt Dinge, die tut er von sich aus, und es gibt Dinge, die tut er mit unserer Zusammenarbeit. Und es beginnt schon von oben gezeugt oder geboren, was du gelesen hast. Ja, das geht nicht. Das passiert vom Geist. Ja, der Geist macht uns neu durch den Geist. Aber es gibt Bereiche, wenn ich das nicht verstehe, und ich glaube, da sind wir ein bisschen, vielleicht als Adventisten müssen wir da auch noch ein bisschen mehr lesen, was zum Heiligen Geist steht. Ich sage nicht, dass die anderen es richtig machen. Aber wenn hier steht, zum Beispiel in 2. Korinther 3, dass wenn wir hineinschauen in das Wort, ins Alte Testament mit Christus, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, ich schaue hinein, sehe die Herrlichkeit Christi, und dann steht, und werden so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn den Geist geschieht. Das heißt, ich tue etwas und der Geist verändert mich in Herrlichkeit. Ja? Das sind viele Bereiche. Du hast vom Spirit gesprochen, Epheser 5. Ne? Werdet nicht voll mit Wein, worin Ausschweifung, sondern voller Geist. Ja? Wir reden auch als Adventisten manchmal, wie werden wir erfüllt durch Heiligen Geist. Aber hier steht, die Bibel sagt, indem wir zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, das geht bis in die Musik rein, so werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja. Betonen wir das? Also da sage ich, oh, das höre ich zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber so steht es geschrieben. Das ist, was die Bibel sagt, wie wir erfüllt werden. Durch Psalme, reden und singen, durch Heiligen Geist. Nehmen wir das ernst, ist das nur Musik, das nur Kunst, hat nichts damit zu tun. Nein, das sind Bereiche, wo wir erfüllt werden, wo er arbeitet, wo er beginnt, mit uns zu wirken. Ja. Verhärtet euer Herz nicht, wenn ihr hört heute, ja. Geht jetzt den nächsten Schritt, der Heilige Geist führt euch, ermahnt euch, jetzt geht und nimmt, wächst in ihn, lasst euch erfüllen, das ist ein Riesenthema. Ja, in der Praxis jetzt geht es um das, ja, wenn wir verstanden haben, was Christus für uns dort tut, der Beistand, Parakletos beim Vater, aber er ist unser Beistand vom Vater, also er ist unser Vertreter vom Vater hier und uns leitet, und er kann überall gleichzeitig sein. Das ist, ich glaube, da würde ich eher sagen, da müssen wir auch mal ehrlich zugeben, dass wir da ein bisschen wenig uns da darüber austauschen, was die Bibel wirklich sagt, wie wir erfüllt werden können, was die Bibel sagt, nicht was wir so meinen, wie wir erfüllt werden können.
Aber ich glaube, es ist auch eine Gefahr drin. Ich muss das jetzt einfach loswerden, weil du hast schon die anderen Christen angesprochen, ja, in charismatischen Kreisen, die sagen auch alle, sie sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, sie machen entsprechende Musik, bis sie fast in einem Trance-Zustand sind. Ja? Also ich finde, das ist ganz schwierig.
Das sagt die Bibel aber nicht. Sie sagt Ausschweifung, nein.
Genau.
Das ist wieder was anderes. Aber deswegen, wir können ja nicht nur eins kaputt machen, wir müssen das Original zeigen, das ist wie mit Tanzen. Ja, genau. Wir dürfen nicht tanzen. Ja, wir tanzen nicht so, erotisch. Ja. Aber wir können ja nicht nur wegnehmen, wir müssen ja dann das Biblische geben. Und da glaube ich, das meine ich. Ja. Ja. Wir müssen es dann zeigen, wie es richtig gemeint ist, was das bedeutet. Wie liest du? Was steht wirklich geschrieben? Ja?
Also, und wenn wir Johannes 16 lesen, da lesen wir das ja auch in Vers 13. Es ist nicht ein Geist des Trinkgelagers oder der Ausschweifung, sondern es ist der Geist der Wahrheit. Ja, Vers 13, Johannes 16, Vers 13. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Ja, also der Heilige Geist ist nicht nur da, um uns irgendwie ein besseres Gefühl zu geben, um uns zu trösten, sondern auch, dass wir ein Stück weit uns weiterentwickeln können oder dass wir auch Dinge erkennen können, die für uns so noch nicht klar waren. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber er sagt, dass der Geist ihm Sachen gezeigt hat, die dem Wort, dem geschriebenen Wort widersprechen, dann ist das auf jeden Fall nicht aus dem Heiligen Geist, weil die Wahrheit spielt eine ganz große Rolle hier.
Ja, ich muss in dem Zusammenhang immer daran denken, was ich auch von meinem Bibellehrer gelernt habe und was mir wichtig geworden ist, wenn es um den Glauben geht, dann geht es immer um Glaubensinhalt und um Glaubensakt. Und als Adventisten bewegen wir uns sehr oft auf der Ebene des Glaubensinhalts mit den Lehren. Und wir gucken genau, was sagt die Bibel über die verschiedenen Lehren, wir haben unsere Glaubenspunkte. Und manchmal kommt so der Glaubensakt zu kurz. Also dieses, dass Jesus zu mir in mein Herz spricht, dass er meine Entscheidungen im Alltag beeinflusst, dass ich Gott im Alltag erlebe und dass mein Vertrauen dadurch gestärkt wird. Da reden wir manchmal zu wenig drüber vielleicht. Vielleicht erfahren wir es auch manchmal nicht genug. Und doch ist es eigentlich das, was unser Leben reich macht und was uns immer wieder bestätigt. Auch, ja, Gott ist mein Gott und Gott ist da. Und ich bin eins mit dem Vater so ungefähr. Ja,
also, ja, und das ist doch auch genau das, wo wir den Heiligen Geist in Aktion erleben,
genau,
in unserem
genauso.
Leben.
Ja, ja, genau so. Ja. Mhm.
Genau. Ja, und es gibt da ja Material, ich denke da an die 40 Tage des Gebets oder Schritte zur persönlichen Erweckung, wo man ja auch motiviert wird, wirklich täglich um den Heiligen Geist zu beten, dass er einen im Tagesablauf begleitet, dass man eben, wie gesagt, wie du das gesagt hast, Christian, dass man den ganzen Tag Gott an seiner Seite hat, ja, dass man die richtigen Entscheidungen treffen kann oder dass man auch vielleicht sensibler wird für Momente, wo man etwas weitergeben kann oder dass man da einfach mit Gott unterwegs ist.
Ja, aber auch da müssen wir achten, dass wir nicht etwas durcheinander bringen, den Heiligen Geist empfangen und erfüllt werden durch den Heiligen Geist. Empfangen haben wir ihn bei der Taufe. Mhm. Vertrauen wir darauf, dass wir versiegelt sind, dass er in uns lebt. Aber wie viel Raum ihm wir geben, das ist eine andere Sache. Wir können auch dem Teufel Raum geben. Ja. Und ich glaube, in dem Sinne, dass wir erfüllt werden. Aber ich bete nicht jeden Tag um den Heiligen Geist, als ob ich jetzt ihn empfange. Mhm. Dann würde ich ja sündigen gegen meine Taufe und Handauflegung und das, was wir glauben. Ja. Mhm. Dann würde ich ja sagen, ich habe dich nicht. Ja, und dann muss ich halt nach Schweden gehen und deinen Uppsala abholen, den Heiligen Geist. Versteht ihr? Das ist eine Gefahr. Nein, wir haben ihn. Und das dürfen wir vertrauen. Der Gerechte lebt, wir glauben, wir sind versiegelt, wir haben ihn empfangen, als wir gläubig geworden sind. Aber jetzt gehen wir weiter, ja. Jetzt nutzen wir ihn. Und das ist das Schöne, dass du das jetzt auch ansprichst, dass wir auch da, das ist sehr, sehr praktisch, ja. Er möchte mit uns arbeiten. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Er gibt in uns, ja, durch den, also der Vater. Und wir können Großes tun durch ihn. Und manchmal sind wir da nur ein bisschen kognitiv stark, vergessen dann diese praktische Seite, die der Heilige Geist an unserer Seite, wenn wir nach seinen Prinzipien arbeiten, da gibt es keine Grenzen, was er nicht tun könnte mit uns und durch uns. Ja.
Ja, ich wollte zum Abschluss noch eine Frage stellen. Wir haben jetzt die verschiedenen Person der Gottheit uns angeguckt, die Rollen des Vaters, die sozusagen die Rollen und das Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben jetzt nicht so viel über Jesus gesprochen, mehr über seine Beziehung zum Vater, aber Jesus als Erlöser und so, die Rolle ist uns ja bekannt. Wie geht ihr damit im Alltag um? Also hat diese Unterschiedlichkeit der Rollen für euch eine Bedeutung in wie ihr mit Gott lebt, wie ihr vielleicht betet, wie ihr Bibel lest? Wie sieht das mit der Unterschiedlichkeit dieser Rollen aus?
Also ich glaube, wenn wir das studieren, dann werden uns diese unterschiedlichen Rollen bewusst aus dem Wort. Aber im Alltag, ich nehme jetzt einfach dieses Wort, wenn ich Gott in meinem Alltag habe, dann ist es ja wahrscheinlich immer der Heilige Geist, der bei mir ist, ja. Aber ob er jetzt gerade den Vater vertritt oder Jesus vertritt, darüber mache ich mir nie Gedanken. Mhm. Also meine Eltern haben immer zu mir gesagt, Gott ist nicht eifersüchtig aufeinander, ja. Und wenn ich mal aus Versehen, sage ich, eine Rolle, die eigentlich der Sohn hat, dem Vater zuschreibt oder dem Heiligen Geist, so wird das kein Problem sein. Ich bin dankbar, dass der Heilige Geist meine Gebete ja noch so umformuliert, dass sie auch dann passen, ja? Auch das wissen wir aus der Schrift. Also, ich glaube, wir brauchen keine Sorge haben, dass wir hier einer Person der Gottheit eine falsche Rolle zuschreiben würden. Mhm. Aber wenn wir es studieren wollen, dann finde ich, hat die Bibel da auch ihre Antworten.
Genau, das ist ein schönes Beispiel. Fällt mir gerade so die Beziehung zu meiner Frau. Wenn wir jetzt irgendwo sind zusammen und jemand meiner Frau was zuschreibt, was ich gemacht habe, wir sind da so eins, dass wir das gut aushalten. In die Richtung habe ich dich jetzt verstanden.
Genau.
Und dennoch, die Bibel gibt uns dann natürlich, dass wir wachsen. Es wird dann ja im Anfang steht vom Vater, aber dann durch die Bibel sehen wir, dann wird es differenzierter, zumindest in Bezug auf unsere Lösung. Ne? Und wenn ihr die meisten Paulusbriefe lest, Epheser, dann Dank, der gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Erstmal geht's so, ja, und dann, der uns auserwählt hat in uns und uns in jeder geistlichen Segnung in Christus gesegnet hat. Und dann kommt, Wir sind versiegelt worden im Heiligen Geist. Mhm. Das heißt, der ist der Anzahlung an unsere Erben. So, das heißt, von der Funktion wird es wohl differenziert. Mhm. Ne? Wir sind ja auch eins im gewissen Sinne in der Ehe, aber wir haben andere Funktionen. Ja. Gleichwert, sagt die Bibel, ja, schuf sie als Mann und Frau. Ja? Jetzt, wenn wir uns als Bild Gottes Bildnis genau. nehmen. Ne? Aber in der Liebe sind wir eins und trotzdem haben wir andere Funktionen. Und das versucht uns die Bibel zu zeigen, damit wir besser die Erlösung zu verstehen. Ja? Auch wenn ich jetzt im Namen Jesu bete, habe ich ja damit sofort das, was Jesus hat ihn gesagt. In Zukunft werdet ihr da beten. Warum? Weil er hat ja bezahlt. Jesus Christus hat bezahlt den Preis für uns. Und er sagt, jetzt werde ich die Leiter. Ich bin der Weg zum Vater. Das Ziel ist, zum Vater zu kommen. Ja? Aber ich bin die Bezahlung. Jetzt könnt ihr zum Vater. Deswegen betet ihr über meinen Namen. Das ist die Idee dahinter. Nicht, dass wir jetzt sie auseinander dividieren. Sie sind eins. Ja, das sagt die Bibel an vielen Stellen. Aber wir verstehen jetzt, welche Funktion Jesus hat. Ja? Und warum wir beten in seinem Namen. Damit bekräftigen wir das Evangelium. Er ist der Weg, er ist die Bezahlung. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ist unser Anwalt, ja, dort. Und ich glaube, das versucht Jesus uns mit Inhalten zu füllen, um nicht hier eine spekulative Theologie zu machen und irgendeinen Trinitätsstreit hier herauszuführen, sondern dass wir das Evangelium vertieft verstehen. Ja? Und das sollen wir jetzt unser Gebet einbeziehen. Ja, obwohl er vorher gesagt hat, ursprünglich erstmal fängt dann Vater unser, der bist im Himmel. Aber jetzt sagt er, jetzt betet, weil jetzt hat sich genaht der Augenblick, wo das jetzt Realität wird, dass wir einen Weg haben zum Vater. Ne? Genau.
Ja. Ja, ich denke, es wäre fatal, wenn wir in unserem Alltag oder in unserem Leben als Christen Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen in Bezug auf die drei Personen der Gottheit und dadurch verunsichert werden in unserem Glauben, womöglich oder so. Sondern Gott sieht unser Herz einfach an. Und wie das genau aufgeteilt ist, wir haben viele Hinweise in Gottes Wort und doch ist es auch ein Stück weit ein Geheimnis vielleicht.
Ja.
Und damit dürfen wir uns auch zufrieden geben. Ja, wir wollen zum Abschluss kommen und ich möchte noch an den Kreis der Zuschauer auch die Frage nochmal stellen, die wir schon angerissen haben. Was bedeutet für dich Spiritualität? Wie lebst du Spiritualität aus? Wenn du dich das selbst fragst oder auch vielleicht dazu einen Kommentar abgeben möchtest, dann kannst du das gerne tun. Wir würden uns über eine Rückmeldung auch dazu freuen. Und ich darf dann noch Yvonne bitten, zum Abschluss zu beten mit uns.
Sehr gerne. Unser treuer Vater im Himmel, Herr, du bist unser Gott. Und es ist spannend, dass wir immer wieder neue Dinge herausfinden dürfen über dich und wie du mit Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist in Beziehung stehst. Eines dürfen wir wissen. Du bist ein einiger Gott und du willst nur unser Bestes. Du bist die Liebe. Du willst uns in unserem Alltag leiten und du wünschst dir nichts sehnlicher, als dass du in uns wohnen kannst. Herr, es ist uns vieles zu hoch und wir können das nicht bis ins Letzte verstehen. Aber es ist so erstaunlich, wie du, der allmächtige Schöpfer, in uns geschaffenen Wesen deine Wohnung finden möchtest, uns leiten möchtest, sodass wir eine Stimme hinter uns hören, die uns sagt, zur Rechten, zur Linken, ja, das ist so großartig. Und so wollen wir dich heute einmal mehr bitten, dass du uns hilfst, dir immer näher zu kommen. Wir können es gar nicht von uns aus. Es ist der Heilige Geist, der uns immer mehr in die Wahrheit leitet. Und darum wollen wir bitten, damit du und wir so eins werden können, wie du Gott Vater mit dem Sohn bist. Herr, lass doch die Menschen um uns herum diese Einheit auch spüren, dass sie in uns, in unserem Leben, in unseren Worten, in unseren Taten dich erkennen können. Und dafür wollen wir dir danken, im Namen Jesu. Amen. Amen.